Ich hatte früher einen sehr karriereorientierten Job. Ich habe Schulungen vor vielen Leuten gehalten im Bereich Finanzwesen. Ich war viel unterwegs. Aber es war natürlich auch alles relativ oberflächlich. Und nach dieser Diagnose, mir hat viel Tiefe bei mir in meinem eigenen Leben einfach gefehlt. Ich habe einen Regenbogen nie bemerkt. Und alles in allem, glaube ich, hat es schon auch meine Einstellung zum Leben und alles, was wichtig ist, einfach auch geändert.
Ich nehme diese Anmoderation direkt im Anschluss an das Gespräch auf, weil ich ja irgendwie so ein paar Minuten gebraucht habe, bis ich wieder in so einen Arbeitsflow reingekommen bin. Normalerweise mache ich dann immer erstmal was anderes, was so ansteht hier bei uns bei Maschenfein. Aber heute, ja, wollte ich dann doch direkt die Moderation machen, weil mich das Gespräch sehr beschäftigt und berührt hat. Mein heutiger Gast ist, oder vielmehr meine heutige Gästin, ist Kerstin Ritter, eine Strickdesignerin aus dem Schwarzwald, die viele von euch vielleicht schon kennen. Wir haben in dieser Aufnahme über ihre Arbeit gesprochen, über das Stricken und über ihren Stil und auch über Kerstins Krebserkrankung, die sie mit Ende 20 überstanden hat und die natürlich vieles verändert hat. Es ist eins von diesen Gesprächen geworden, die einem lange im Kopf bleiben. Zumindest geht es mir so. Ich bin Sophia und ihr hört nur noch eine Reihe. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser Folge. Schnappt euch doch euer Strickzeug und macht es euch gemütlich. Viel Spaß damit. Hallo Kerstin.
Hallo Sophia, ich freue mich riesig.
Ich freue mich auch total und ich bin so dankbar, wie geduldig du jetzt gerade noch warst, nachdem ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, ich habe ja mein eigenes Karma provoziert sozusagen, weil ich letzte Woche noch geschrieben habe, so, ja, wir haben jetzt alle Stolperfallen hier durch, aber immer mal wieder was Neues. Aber du hast selber gesagt, dann sinkt die Nervosität ja auch, wenn man noch schon so ins Erzählen kommt und so. Jetzt meine Bluse auch noch verrutscht. Und ich habe neulich auch ein Interview gesehen zwischen einem Moderator und einem Politiker. Und dann gehen die so zusammen auf die Bühne und dann sagt der Moderator, oh, ich bin total aufgeregt. Und dann dachte ich so, wie sympathisch, ne, wenn auch der Moderator sagt, ich bin aufgeregt und ich bin auch immer aufgeregt, gerade wenn ich externe Gäste habe hier bei uns im Podcast. Und ich glaube, so eine gewisse Nervosität gehört einfach dazu. Und
absolut, dann wird's gut. Die Anspannung hilft ja auch einfach zu versuchen, das Beste aus sich rauszuholen. Und dass es schön wird und dass es klappt und dass die, ja, dass alle zufrieden sind.
Ja. Genau. Nee, das finde ich auch. Und ich habe dir auch gesagt, es soll hier ein nettes, schönes Gespräch werden und ich habe mir noch einen Kaffee geholt, du hast auch was zu trinken da, immer gerne trinken und ja, wir machen das hier und starten einfach mal mit der ersten Rubrik. Unser Gast. Du bist unsere Gästin heute, Kerstin Ritter. Wir haben uns immer mal so im Vorbeigehen gesehen auf der H&H. Ich glaube, du bist übrigens, auf den Punkt komme ich später noch, die fröhlichste H&H-Besucherin, die es gibt. Wann immer, weißt du, ich gehe über diese Messe, ich bin immer so, ich denke so, boah, ein bisschen abgekämpft und so. Und egal, wann ich dich da gesehen habe, du strahlst da immer. Du warst mit deinem Mann dieses Jahr auch, glaube ich, da. Ne? Den habe ich noch so im Vorbeigehen gesehen. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz selber vor.
Gerne. Also ich kenne dich wahrscheinlich besser als du mich, weil ich sehe dich immer ganz oft bei euren Reels und Podcasts natürlich. Ja, zu mir, ich bin Kerstin Ritter, ich bin 57, ich wohne mit meinem Mann in einem kleinen Dorf im Schwarzwald mit Kühen auf der Nachbarwiese und Kinder sind jetzt, also die Kleine ist jetzt auch seit Oktober ausgezogen. Das Haus wird groß, es wird still, aber es ist super. Man hat wieder mehr Zeit einfach ja für sich selber auch. Und ich bin jemand, ich bin von Grund aus, glaube ich, ein sehr glücklicher Mensch. Also es ist einfach so. Ich habe auch vieles erlebt und hinter mir gelassen und auch bekämpft. Aber ich habe trotzdem nie so den Optimismus bisher verloren und ich freue mich auch immer auf Neues. Also die H&H zum Beispiel, weil du das gerade angesprochen hast, ist natürlich sowas, man trifft nette Menschen. Es ist auch einfach, es sind schöne Tage. Warum soll man da nicht strahlen? Gell? Ich habe da ja dieses Jahr auch das super Glück gehabt mit Pasquale, die Kooperation und so weiter. Ja, ich nehme so jeden Tag, wie er kommt, und versuche immer das Beste draus zu machen, dass ich für mich selber einfach denke, war schön heute. So. Und ja.
Ja, das ist, ich finde, das ist eine total schöne Einstellung, und da kann man ja auch ganz viel von lernen, weil du es ja selber angesprochen hast und du es ja auch auf deinem Instagram-Account mal beschrieben hast in so einem Vorstellungsposting. Du warst 29, meine ich, ne, als du die Diagnose Brustkrebs bekommen hast. Und ich glaube, ja, das muss ja so einschneidend gewesen sein, dass du da wahrscheinlich so viel mitgenommen hast, dass du eben heute so ein positiver, optimistischer Mensch bist, oder?
Es war Horror damals. Also es kam wirklich aus dem Nichts. Also ich bin auch nicht familiär irgendwie vorbelastet und ich war erst 29. Mhm. Und die Diagnose kam wirklich so, dass es mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und dann ist halt auch, also der Tag und der Moment, wo der Arzt mir sagt, Sie haben da einen Tumor drin und so wie das aussieht, ist es bösartig. Ich weiß das noch wie heute. Ich weiß, dass die Krankenschwester, die da nebendran Notizen gemacht hat, die hatte Birkenstock an und die hatte blau lackierte Fußnägel. Dunkelblau, hellblau. Also, weißt du, was ich meine? Das hat sich so eingebrannt und auch die Zeit danach, es war jeden Tag dann einfach, also erstmal die Untersuchungen, die Diagnose, dann war klar, Tumor 5,6 Zentimeter groß und alle Milchgänge voll mit kleinen Tumoren. Das heißt, okay, also die Brust muss weg, also der Tumor muss raus. Dann wurde in der OP ein Schnellschnitt gemacht, schockgefroren, untersucht, okay, es ist Krebs. Und dann habe ich aber einen Tag vorher gesagt, Leute, das funktioniert so nicht. Ich war ja total, ihr könnt mich nicht nach der OP aufwachen lassen mit der Diagnose Krebs und Brustamputation, da drehe ich durch. Also das war so null Zeit, sich mental darauf vorzubereiten, logischerweise. Und dann haben die mich aufwachen lassen, haben mir die Diagnose mitgeteilt. Dann hatte ich einen Tag Auszeit und am nächsten Tag wurde dann tatsächlich die Brust amputiert, inklusive großen Brustmuskel, allem, was dazugehört, also ab hier quasi alles weg. Und du hast dann ja quasi nur so eine Narbe hier noch, ne? Sieht aus wie ein Rücken. Und dann waren die ganzen Untersuchungen, ein Knochenszindigramm und alles. Und die Lymphknoten waren zwar befallen, aber die Organe waren frei. Und montags gab es dann die erste Chemo und dienstags nach einer Woche durfte ich dann nach Hause. So. Und ich war zu Hause und habe gedacht, Leute, was geht hier? Das natürlich ging es mir auch schlecht durch die Chemo, aber ich war völlig am Boden. Und dann war es halt auch so, mein Mann und ich, wir haben uns damals gerade 3 Monate gekannt. Himmelhoch jauchzend, rosa Wolke, wie man das so kennt. Und dann kommst du nach Hause mit der Diagnose Brustkrebs. Ich habe jeden Tag geheult, weil ich dachte, ich sterb. Und dann noch amputiert. Also das war so, also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Clemens sich dann irgendwann verabschiedet, weil er einfach sagt, mir ist das alles zu viel. Und ich hätte es auch verstehen können. Aber der war da wirklich wie ein Fels in der Brandung. Der hat mir immer das Gefühl gegeben, ich bin immer noch eine Frau, ich bin wichtig, ich bin wertvoll und die Unterstützung hat nie aufgehört. Die ist auch heute noch da. Also das, ja, und danach war halt erstmal klar, ich hatte damals einen sehr wichtigen Job. Also mein Chef hatte damals sogar also mir verboten, nach der Chemo wieder zu arbeiten, weil er es einfach gut mit mir gemeint hat. Und in der Reha damals wurde mir auch klar, dass ich Krebs hatte oder habe damals und keine Grippe oder so, ne, sondern du musst da ja irgendwie tiefer gucken, weil irgendwas hat ja quasi nicht gestimmt in deinem Leben. Und ich hatte, bevor ich meinen Mann und meinen Job damals gewechselt hatte, ein anderes Leben davor, ein nicht so glückliches Leben, sage ich jetzt mal. Und daraus ist ja auch irgendwas entstanden. Da habe ich nicht genügend auf mich aufgepasst. Und das habe ich gelernt, dass ich versuchen muss, immer auf mich aufzupassen. Wann ist es mir zu viel? Was geht gerade überhaupt nicht? Welche Menschen in meinem Leben sind nicht gut für mich und so weiter? Und ja, im Laufe der Jahre habe ich mich dann wirklich schlau gemacht mit, ja, so wie du auch, ne, die Energie geht zur Absicht, so mit deinem Karma. Was stellt man sich vor? Wovor hat man Angst und wie formuliert man das? Weil irgendwie, du kriegst es ja alles zurück, ne? Wenn du freundlich zu Menschen bist, sind die Menschen freundlich zu dir. Wenn du Angst vor was hast und dir immer wieder sagst, mein Gott, hoffentlich passiert jetzt nichts, hoffentlich passiert jetzt nichts, hoffentlich stürzen wir nicht ab oder so. Ich habe gelernt, da umzudenken einfach. Und ich sag dir jetzt ein Beispiel. An meinem Geburtstag letzte Woche haben wir eine tolle Familienwanderung gemacht. Meine großen Kinder waren da. Und dann sind wir bei 30 Grad wirklich losgewandert, weil Mama das sich so gewünscht hat. Und wir laufen den Berg zurück, nach unten, nach Hause. Und meine Tochter hüpft da wie so ein junges Reh bergab. Und ich denke in dem Moment, stürze jetzt bloß nicht hin. Und ich bin hingestürzt. Bumm, da lag ich. Und dann dachte ich mir, ja, ne? Also, ja, ich habe viele, viele Sachen gelernt. Ich habe mich mit vielen Dingen beschäftigt. Und alles in allem, glaube ich, hat es schon auch meine Einstellung zum Leben und alles, was wichtig ist, einfach auch geändert. Ja.
Ja, ich hatte, also nachdem du das jetzt oder während du erzählt hast, ich hatte richtig Gänsehaut, weil ich finde, wenn andere das so erzählen, dann rückt das auch immer so die eigenen Probleme oder worüber man sich so ärgert, ne? Irgendwie so rückt es nochmal in eine andere oder man kriegt eine andere Perspektive, ne? Sieht das in einem anderen Licht. Und gleichzeitig finde ich das so inspirierend, was du auch sagst, ne? Was du, also wie du jetzt heute darauf blickst, was du mitgenommen hast, auch dein Mann, er war ja vorhin im Hintergrund, ist er einmal langgeschlichen und so. Und ich finde es einfach.
Ja, dann guckt immer, dass hier alles läuft.
Ja, ich finde es so herrlich und ich finde euch beide so herrlich und auch, als ihr auf der H&H wart oder man sieht ihn ja auch manchmal auf deinen Fotos und in den Reels. Also ich finde, das ist auch, ja, ihr seid auch irgendwie wie ein Vorbild, weißt du? Ich finde das also sehr bewundernswert und sehr schön. Und ja, jetzt hatten wir, also es ist natürlich Wahnsinn, was du alles schon erlebt hast. Du hattest so eine, ich glaube, es auf deiner Homepage steht das oder in diesem Posting, ich weiß es nicht mehr. Du hattest eine Praxis für Bewusstseinstherapie.
Ja.
Und da konnte ich mir noch nicht genau was drunter vorstellen. Vielleicht kannst du das kurz erklären, was das ist.
Also, ich hatte verschiedene Ausbildungen gemacht und ich habe ja vorher erzählt, die Sichtweise wurde einfach anders. Ich hatte früher einen sehr karriereorientierten Job. Ich habe Schulungen vor vielen Leuten gehalten im Bereich Finanzwesen. Ich war viel unterwegs. Ich war sehr wichtig damals. Also, weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber es war natürlich auch alles relativ oberflächlich. Und nach dieser Diagnose war mir da, mir hat viel Tiefe bei mir in meinem eigenen Leben einfach gefehlt. Ich habe einen Regenbogen nie bemerkt oder so, weißt du, weil ich immer so, ich hatte so einen inneren Antreiber, immer gut, immer wichtig und so. Naja, und dann habe ich mich mit ganz vielem beschäftigt, ne? Und unter anderem bin ich dann natürlich auch irgendwann mal über meine eigenen Ängste und Blockaden gestoßen, die irgendwann mal aufgetaucht sind. Und ich hatte da einen ganz tollen Coach, der hat eine Methode entwickelt, und zwar durch kinesiologische Tests Ängste und Blockaden rauszufiltern, die dir irgendwann mal vor die Füße gefallen sind und in einem nächsten Test, wann genau das passiert ist, in welchem Alter. Und da sind ja oft Dinge dabei, die im Alter von 1-3 Jahren passiert sind, wo du heute ja gar nicht mehr bewusst weißt, aber durch diese Tests bekommst du das raus. Und manchmal fällt uns heute immer noch Dinge vor die Füße, wo man überhaupt nicht wissen, warum passiert mir das immer? Und so kann man da drauf hingehen. Und mit einer Hypnose wird der Klient dann quasi zu diesem Zeitpunkt zurückgeführt. Hypnose aber mit vollem Bewusstsein, also man könnte da jederzeit auch aussteigen, aber mit der Hypnose ist halt einfach dieses Unterbewusstsein verkoppelt. Und mit dem Klienten zusammen wird dann dieses Thema angeschaut und auch geheilt. Also Und zwar ist der Klient selber dann ganz arg wichtig, weil er da auch von heute aus hinschauen kann. Und dann ist es möglich, einfach das aufzulösen, in Liebe loszulassen, in Liebe hinzuschauen, was passiert ist und zu erkennen, okay, was hat's damals vielleicht gebraucht, was nicht da war. Und wir können uns das heute alle selber geben. Und die Methode hat bei mir funktioniert, und zwar so, dass ich dachte, wow, es ist einfach, natürlich ist das Ereignis da gewesen, immer, aber mit einem anderen Blickwinkel. Und ich habe immer so das Gefühl, ich habe auch EMDR gemacht, das ist diese Methode mit den Augenbewegungen und so weiter. Es werden so, wie soll ich das sagen, also es sind gewisse Dinge passiert und die sind irgendwie in einer Kommode mit ganz vielen Schubladen bei uns verstaut. Dann hängt da mal was raus und das ist nicht richtig zu und so weiter und so fort und das ist alles durcheinander. Und durch so Methoden kannst du da einfach Ordnung schaffen. Also ich habe das immer so erklärt, du kannst die Schublade einfach einpacken, nochmal anschauen, zumachen, du weißt, was da drin ist, aber es ist aufgeräumt. Und so kann man da durchgehen. Und das war unglaublich heilsam und das wollte ich unbedingt wissen, wie das geht. Und da ist natürlich eine Ausbildung erforderlich, da sind verschiedene Zertifikate dann auch erforderlich. Und ich habe das damals für mich machen wollen und ich habe dann aber erkannt, dass es schade wäre, wenn so viele Menschen oder wenn viele Menschen nicht in diesen Genuss von so einer Methode kommen. Und deshalb habe ich das gewagt und habe eine Praxis eröffnet. Und es war ganz toll. Und da kommen ganz verschiedene Leute, jung, alt, kleine, große Probleme, wobei für jeden das Problem gleich groß ist. Das war toll, ja. Es war ganz, ganz toll. Es war sehr, sehr, da bin ich sehr dankbar, dass ich das erleben durfte.
Jetzt ohne einen harten Bruch machen zu wollen inhaltlich, aber hast du denn zu dem Zeitpunkt auch schon gestrickt? Also weil, ne? Deswegen bist du ja heute auch hier. Aber ich finde, also
wir müssen ja auch irgendwann mal zum Stricken kommen. Ja,
ja, wobei ich glaube, es hängt ja immer auch alles zusammen, weißt du? Und du bist die Designerin, die du heute bist, weil du eben das auch erlebt hast. Und deswegen muss das seinen Raum haben. Aber würde
und
mich
das eine hängt total mit dem anderen zusammen. Eben. Ich habe die Praxis dann geschlossen, weil in der Zeit, das war 2016, mein Mann und meine da noch Kleinkinder wirklich viel Aufmerksamkeit gebraucht haben, weil wir als Familie einfach ein sehr einschneidendes Erlebnis hatten. Und ich wollte dafür meinen Mann und die Kinder natürlich da sein. Und die Termine, die ich gemacht habe, die waren meistens abends einfach, weil ja da auch viele Zeit haben. Und ich habe für mich entschieden, 100% für meine Familie da zu sein und habe die Praxis deshalb geschlossen. Und um darauf zurückzukommen, ich hatte dann Zeit auch und ich bin einfach ein Mensch, es muss schon immer irgendwie was gehen. Also ich kann jetzt, wenn ich Zeit habe, möchte ich nicht irgendwas total Langweiliges machen oder Stupides, sondern habe dann gedacht, ja, strick doch mal wieder was. Also ich habe früher immer gestrickt mit meiner besten Freundin in der Schule unter der Schulbank mit der Anja. Und wie das halt damals so war, ne? Oversize, egal, Maschenprobe gab's da nicht, Rundstricknadeln oder die langen da noch und so. Das ist ja auch schon eine Weile her. Und dann habe ich gedacht, komm, strick doch mal wieder was. Und dann habe ich mal einen Schal gestrickt und das hat mir dann, ich habe dann so das Gefühl gehabt, ich schaff was. Also ich bin trotzdem produktiv, ich mach was. Und so hat es angefangen, 2017, glaube ich, 2018. Und dann kam da immer eins zum anderen. Da habe ich mich damals irgendwann mal bei Facebook angemeldet, Insta noch lange nicht. Und dann habe ich gedacht, da gibt's eine Gruppe. Und so kam das dann. Ne?
Ich muss schnell die eine Rubrik einschieben. Das Stricken. Genau, das Stricken. Also, weil ich muss immer lachen, wenn man da sagt, ja, da war ich noch bei Facebook, Insta gab es noch nicht. Das war so diese Phase, wo wir bei Instagram irgendwie alle nur das Essen von oben fotografiert haben. Ja. Weißt du? So solche Sachen, ne? Wenn ich in meinem Feed dann nach unten scrolle, denke ich immer so, würde ich heute nicht mehr so machen. Aber die Dinge entwickeln sich, genau, Facebook-Gruppen. So bin ich auch irgendwie. Ich hatte dann eine Maschenfeingruppe. Da habe ich damals noch in Würzburg gewohnt und dann war es die Maschenfeingruppe Süd oder so. Ne? Also so diese Gruppen, die man da hatte, einfach um sich auch zu verbinden. Das war ja noch vor Corona. Ne? Also
Absolut, ja.
Ja, da wussten wir noch gar nicht, was da auf uns zukommt. Wann hast du denn dann aber angefangen, deine eigenen Designs zu machen? Du hast ja im Hintergrund, sieht man ja bei dir was, und du hast auch, ich glaube, es ist auch was Gestricktes, was du anhast. Ne? Ich kann es nicht,
ja, das Dunkel ist. Das ist im Moment, wenn wir telefonieren, ist das noch gar nicht raus. Es ist gerade im Teststrick. Aber ich denke, wenn der Podcast rauskommt, dann ist das ja gar kein Thema. Und ich, ja, zeig's auch gerne.
Genau, unbedingt. Ich verlinke das dann auch. Ist alles das, wo du ein Video neulich gepostet hast, wo du so schön vor einem Bergpanorama stehst? Ist es das? Da hast du so ein angestricktes.
Gestern.
Genau.
Ja, da war ich am Gardasee, als ich das, das ist so die zweite Heimat. Mein Mann hat seit Ende 22 Zeit, sage ich jetzt mal. Da durfte auch viel verarbeitet werden. Und er ist extrem Wassersportler, Skifahrer, also wirklich nicht nur, keine Ahnung, dreimal im Jahr oder so. Und er hat da unten was gefunden. Er macht Wingfoilen. Also es ist Windsurfen macht er schon immer. Aber du stehst auf dem Brett und hast dann so einen Wing, also einen Flügel. Und durch den Auftrieb gleitest du dann übers Wasser, wenn du es kannst. Und machst vielleicht auch noch Sprünge und so. Krass. Und es ist perfekt, weil wenn er 5 Stunden auf dem Wasser ist, kann ich 5 Stunden stricken am Ufer.
Win-win und hast eine schöne Aussicht,
perfekt,
ne?
Es ist also, perfekt, es ist perfekt. Und ich bin im Schatten, also ich bin jetzt da keiner, der, was weiß ich, sonnenbadet oder so. Ich bin dann im Schatten, ich habe meinen Hut auf und mein Hörbuch und dann stricke ich. Und das war beim letzten Besuch dort. Genau.
Was hörst du so für Hörbücher? Ich finde das immer sehr inspirierend, weil ich auch ganz viel Hörbücher höre beim Stricken. Was bist du so für ein Hörbuchtyp?
Also ich habe so 2 Sequenzen. Also ich höre Hörbücher, die mich mental weiterbringen. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen ganz dicken Wälzer gehört, Outlife, von einem amerikanischen Arzt, wo es um Leben 3.0 geht. Also wie können wir leben und dafür sorgen, dass wir gesund alt werden und nicht erst nach einer Diagnose behandelt werden oder so. Ganz spannend. Oder Mental Healing und so. Das mache ich nach wie vor immer wieder. Aber ich höre auch manchmal gerne Hörbücher, wo ich echt nichts denken muss. Also Herzschmerz zum Beispiel. Trotzdem spannend irgendwie, aber so am Schluss wird alles gut. So ein bisschen Romantik, ein bisschen Sex, ein bisschen, keine Ahnung. Die Green Mountain Serie, ich glaube, da gibt es 25 Teile oder so. Sowas höre ich so nebenher. Das höre ich beim Bügeln, das höre ich beim Stricken, das höre ich echt oft, ja. Genau.
Erinnerst du dich noch an dein erstes Design, wie das so entstanden ist?
Oh ja, total. Also ich habe dann angefangen zu stricken, 18, 19 und so, und habe dann irgendwann natürlich auch immer mal wieder ein Design gekauft. Da konnte ich auch noch nicht von oben nach unten stricken und so, sondern wie wir das früher gelernt haben, von unten nach oben. Und dann habe ich irgendwie einen Pullunder stricken wollen. Und es gab damals entweder einen Pullunder, der hier so einen engen Halsausschnitt hatte oder der, keine Ahnung. Und dann habe ich mir halt selber irgendwann mal was gebastelt und habe das bei Facebook gezeigt. Hab dann noch so Skizze dazu gemacht mit Maschen in Größe S und so. Und das kam total gut an. Ich war völlig geplättet. Und das wurde dann auch 23 im März das erste Design. Das war was, wo ich wirklich viele Anfragen bekommen habe. Gibt's da ein Design dafür? Wann gibt's das Design? Machst du doch. Und dann denke ich, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also, und dann hat mein Mann zu mir gesagt, mach's halt einfach. Also bisher hat immer alles geklappt, was du gemacht hast. Mach's halt einfach und du kannst stricken und du kannst gut erklären und wie auch immer. Ich habe dann irgendwann einfach angefangen. Dann habe ich ganz heimlich 5 Damen damals gefragt, könnt ihr das vielleicht für jede Größe einmal so ganz heimlich teststricken? Und wenn es dann nicht klappt und so. Und das klappte gut. Und dann war der Aria Pullunder das erste Design von unten nach oben. Und auch, ich glaube, immer noch mein meistgekauftes Design. Und ich glaube auch, dass wirklich viele so das Debüt wertschätzen und einfach die Anleitung kaufen von Menschen, die mich vielleicht damals gekannt und gemocht haben. Ob die das jetzt Ding jetzt stricken oder nicht, so kam mir das vor, weil das wirklich total durch die Decke ging. Und ich dachte so, wow, was passiert hier?
Und, verrückt, ne? Also ich habe es gerade aufgemacht, genau, der Aria Slipover. Und das sind ja auch hier Merino Baby hast du mitverwendet und Manada, also richtig schön. Also
ja, ich habe irgendwie schon immer gern Garne kombiniert und einfach mal ausprobiert. Und ich bin auch immer jemand gewesen, ich habe mir dann halt bei Pasquali fast von jedem Garn damals einen Knäuel bestellt, weil ich das ausprobieren wollte. Und ja, und dann gab es halt so, ne?
Ja,
meistens hat es geklappt, aber ich rippel auch viel und denke, nee, das passt überhaupt nicht. Also klar.
Ja, es gehört ja auch dazu, ne? Also es ist kein schöner Arbeitsschritt, egal ob man selber designt oder was nachstrickt, wenn man ribbeln muss, ist immer ein.
Ne? Ja, wobei, aber, du weißt ja dann, was nicht passt oder was nicht klappt.
Und es manchmal muss es einfach sein.
Ja.
Ne? Also, und ich meine, wir kennen das, glaube ich, alle. Man sieht irgendwie einen Fehler im Gestrick oder merkt irgendwie, irgendwas passt nicht. Und dann strickt man noch 10 Zentimeter, weil man sich, also ich mache das so, ich rede mir dann ein, so, das wird mich hinterher nicht stören. Und ach, das sehe ich nicht und so. Und dann denke ich, nee, das halte ich nicht aus. So, ne, irgendwie. Und dann ribbelt man doch und es fühlt sich viel besser an. Und dann strickt man nochmal, ne, also macht man die Stelle
vielleicht. Und du denkst jedes Mal, nächstes Mal ribbel ich gleich.
Mach
ich stricke nicht erst noch 10 oder 20 rein drüber und denk,
ja,
eigentlich weiß man es ja, aber ja, ich kenne das. Ja. Ich habe jetzt nicht so den inneren Monk. Also wenn das jetzt wirklich eine Stelle irgendwo ist, aber hier so eine, oder hier an der Blende oder so, da muss das schon irgendwie perfekt sein. Da ribbel ich natürlich, aber.
Ja. Nee, einen Monk habe ich auch. Also ich sage immer zu meinen Kolleginnen, wir müssen immer lachen, ich sage immer, mein Monk ist eher träge und schläfrig. So, also er ist jetzt gar nicht so dolle ausgeprägt, ne? Aber was ich zum Beispiel, genau, weil wenn du hier unterm Arm denkst, okay, ne? Also da kann ich wirklich gut mitleben und so. Aber ich mag das zum Beispiel nicht, wenn man hier aus der Schulter Maschen aufnimmt und dann ziehen die sich so groß, weil ich zum Beispiel sehr locker stricke. Ich muss da manchmal einfach eine kleinere Nadelstärke nehmen für die erste Reihe, für die Aufnahme. So solche Sachen, das stört mich dann. Da wird mein Monk wach, dann muss ich doch nochmal neu machen.
Aber das ist ja auch noch dann, so eine Schulter hast du ja auch gleich.
Ja, es geht schon alles. Aber ich finde, ich bin immer beruhigt, wenn es anderen auch so geht. Mhm. Und es ist ja vielleicht auch für die Hörerin einfach beruhigend zu hören, dass jede mal ribbeln muss. Es gehört einfach dazu.
Natürlich, natürlich.
Ne? Und gerade im Designprozess, also.
Ja, und ich finde auch, man ist auch nicht jeden Tag vielleicht 100% bei der Sache. Also da gehen auch mal Dinge schief, wo man eigentlich weiß, wie es geht und du bist trotzdem abgelenkt oder ja, wie auch immer, genau.
Ja, da musste ich feststellen, weil wir es mit den Hörbüchern hatten, ich habe mal eine ganz spannende Krimireihe gehört. Und die war dann wiederum nicht so gut fürs Stricken, weil da habe ich an den spannenden Stellen habe ich auf einmal sehr fest gestrickt. So, das habe ich richtig gemerkt und dachte ich so, okay, diese Hörbuchreihe ist super, aber nicht, wenn du strickst und es gleichmäßig da irgendwie glatt rechts sein soll. Aber ja, wie du sagst, es ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Du hast noch eine eigene Webseite und einen kleinen Shop, wo es zum Beispiel auch Maschmarkierer und auch Schmuck gibt. Den trägst du ja auch. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
Ja, gerne. Also das war auch, Covid kam Anfang 2020. Und das war so die Zeit, wo ich dann wirklich jeden Tag an der Nadel schon hing. Und meine Tochter war damals 15.
Ja,
absolut. Also und meine Tochter war damals 15 und mit Covid hatte die Zeit und die ist sehr kreativ. Also alles, was so mit klein, weißt du, ich weiß nicht, deine Kinder, kennen die das noch, dieses Mini-Steck oder dieses ganze Gefädel und
aber
so weiter.
Aber wir machen hier Armbänder und Bügelperlen ohne Ende.
Ja, Bügelperlen, genau. Und dann habe ich gesagt, du Maja, würdest du mir ein paar Maschenmarkierer machen? Ich habe mir welche bestellt online. Und die kam und es war wirklich so Plastikgelumpse. Und dann habe ich Perlen bestellt, habe sie so gefragt, wie und so. Und habe gesagt, du, ich könnte mir das so und so vorstellen. Da hat die mir 3 Sets Maschenmarkierer gemacht und ich, oh, wie cool. Dann habe ich es damals in Facebook gezeigt und dann, oh, wie cool, kann ich die kaufen? Und dann haben wir damals noch einen Etsy-Shop gemacht. Und dann hat meine Tochter wirklich über Covid, wo ja auch jeder irgendwie gestrickt hat und Zeit hatte, die hat dann damit ihren Führerschein finanziert mit 18. Also das lief wirklich super. Und die macht heute noch in den Semesterferien und wir haben auch solche, siehst du das, solche kleinen Schutzengelchen.
Ja.
Und so kam halt eins zum anderen. Und wir haben das immer so im Fünferpack Und der in der Mitte ist die Königin, da kannst du dann beim Runden beginnen, die Große reinmachen und bei Fieraklan die vier Kleinen zum Beispiel oder so. Und so läuft es. Und dann kamen irgendwann die Armbänder dazu und ich habe dann irgendwann vor 3 Jahren bei der bei einer ganz tollen Frau, die Gabi Metz, die kenne ich persönlich auch bei uns hier um die Ecke, gelernt, wie man Malas knotet. Und das war für mich was, wo ich auch nochmal so voll abtauchen kann. Also sehr meditativ. Erstmal die Perlen hinlegen, wie könnte man sich's vorstellen und so. Und dann bin ich da wirklich gut mit mir und meinen Gedanken beschäftigt. Das ist schön. Und genau. Und deshalb gibt es jetzt auch die Maler sind von mir und alles andere ist von meiner Tochter, ja.
Wie sieht denn ein normaler, also deine Tochter, hast du ja gesagt, die ist ja jetzt auch ausgezogen und studiert, ne, wenn du sagst Semesterferien. Aber wie sieht denn bei dir so ein normaler Alltag, also Alltagstag aus? Wie machst du das?
Also, es ist so, dass wir beide, mein Mann und ich, ja alleine zu Hause sind. Wir schlafen aus. Das heißt, ich so bis 7:30, mein Mann etwas länger. Und dann, bis er wach wird, arbeite ich schon mal irgendwie am Handy mit Instagram Nachrichten. Ich schaue, ob Nachrichten da sind. Vorkassen, du kannst über den Webshop ja auch mit Vorkasse Anleitungen oder anderes kaufen. Und geht ja bei Ravelry nicht. Und die meisten Follower sind schon auch in meinem Alter und sind da immer ganz froh, wenn sie eine Überweisung bei der Bank abgeben können und ist einfach so und das ist ja auch schön. Und dann geht's eigentlich auch an den Rechner für mich und ich überlege dann auch Schnitte, ich probiere das aus, ich mache meinen Haushalt, ich mache mittlerweile Sport. Man muss halt irgendwann auch mal anfangen, wenn man älter wird. Und es tut einfach gut. Ich habe auch seither keine Rückenprobleme mehr. Also es ist einfach so. Ich bin ja von Haus aus jetzt seit fast 30 Jahren schief. Also bei mir fehlt ja einiges an Muskulatur und so. Das heißt, ich muss was machen. Aber es tut mir augenscheinlich auch gut. Und wir machen schöne Dinge, neben all dem anderen, was gemacht werden muss natürlich. Und haben einfach auch Zeit für uns. Und das ist schön. Wir grillen abends zu zweit. Wir sitzen auf der Terrasse mit einem Kaffee zu zweit. Aber wir arbeiten auch. Also mein Mann unterstützt mich in allem, was nicht mit Designs und Stricken zu tun hat. Also das ist super. Der Tag ist ausgelastet, aber nicht mehr so stressig wie mit kleinen Kindern, Sophia. Ja, wie bei dir wahrscheinlich.
Ja, genau, meine Kinder sind noch kleiner, ist natürlich sehr trubelig manchmal bei uns, aber wir haben es ja im Vorgespräch schon gehabt, ne? Alles hat seine Zeit doch. Ja. Ne? Und die eine Phase ist eben so und dann sind die Kinder irgendwann groß. Ich kann es mir jetzt noch gar nicht vorstellen, wie das mal ist, wenn die groß sind, weil sie gerade eben noch so uns so brauchen. Aber ja, ich finde, das klingt sehr verlockend, wenn du erzählst, man trinkt zusammen einen Kaffee und nimmt sich die Zeit auch füreinander. Oder man packt zu zweit, grillt man einfach. Also ist doch super, ist doch schön.
Und ich sage das wirklich auch ohne schlechtes Gewissen, dass ich mit meinem Mann auf der Terrasse auch mittags um 3 einen Kaffee trinke, weil ich weiß es sehr zu schätzen. Und wir haben auch harte Jahre hinter uns, was nicht einfach war. Deshalb habe ich ja auch die Praxis zugemacht. Und wir haben da jahrelang wirklich keine schönen Zeiten gehabt, auch gesundheitlich und so. Und deshalb, und weißt du, wie toll ist es denn, dass du wir haben dieses Jahr Silberhochzeit, dass du den Partner immer noch so genießen kannst und wertschätzen kannst und wir lachen zusammen, ich rede mit ihm über alles, er redet mit mir über alles, es ist ein Partner einfach und ich bin da wahnsinnig dankbar dafür und weiß das sehr zu schätzen, ja. Ich bin ja ein Glückskind.
Ich finde das so, ich habe Gänsehaut immer, wenn du so redest, ich finde das schön und das inspiriert mich und das ist, also bei dir klingt diese Dankbarkeit, ne, für das, was man hat, das schwingt so in jedem Satz mit. Das finde ich unheimlich schön.
Dankeschön. Es ist aber so, ich bin dankbar für gute Freunde. Ich bin dankbar für Verständnis, was einem entgegenkommt. Und ich mag überhaupt nicht, andere zu beurteilen, weil ich nie weiß, in welcher Krise steckt der vielleicht gerade, wenn er so und so drauf ist. Natürlich, es gibt auch Leute, wo man weiß, auch hat jeder in seinem Umfeld, okay, da halte ich mich fern, weil das wird mit uns in diesem Leben nichts mehr. Aber das ist doch das Schöne auch an der Strickwelt, finde ich, diese Community. Es zählt doch nur das Stricken. Es ist egal, ist einer groß, klein, dick, dünn, alt, jung, schwarz, weiß. Also du weißt, was ich meine. Wir finden uns alle und wir reden über das Stricken, über was, was uns bewegt, was uns gefällt. Wir machen uns Komplimente. Wir sagen, hey, du siehst toll aus in dem Teil und oh, muss ich ausstricken. Es ist einfach ein, für mich kein oberflächlicher Austausch. Also viele sagen, ja, Insta mache ich nicht, das ist total oberflächlich, ne? So Essen von oben und so, das suche ich mir selber raus, was mir angezeigt wird. Also eben. Wenn ich mich für Stricken interessiere und dann wird mir ja auch dieser Content angezeigt und mich interessiert auch nicht, was bei meinem Nachbar auf dem Grill liegt oder so. Das, klar, mache ich auch nicht. Also ist so. Und ja. Ich glaube, wenn jeder das macht, was ihm Freude macht. Beim Thema Stricken kann man das. Also es gibt im Alltag viele Dinge, da kann man das natürlich nicht, aber beim Thema Stricken auf Instagram, auf Facebook, finde ich, zählt eins und das ist das Stricken, der ganze Content drumherum. Ich habe keine Lust, über Politik zu diskutieren, über Covid damals, über irgendwelche Fremdgeher oder, weißt du, was ich meine? Es ist einfach nicht wichtig.
Das, weil du sagtest, Komplimente machen, das fand ich auch auf der H&H so schön, weil dann natürlich, es ist ja eine Handarbeitsmesse, es waren ja ganz viele Menschen da in selbstgemachter Kleidung, sei es genäht, sei es gestrickt, sei es gehäkelt. Und ich fand es so, also es war unheimlich vielfältig und das, finde ich, ist ja auch das Wunderbare an Handarbeiten. Du machst das, was dir gefällt.
Ja.
Ne? Die Auswahl ist so groß, es gibt so viele verschiedene Stile, du kannst dir wirklich das aussuchen, was zu dir passt. Und ich habe dann auch einfach meiner Frau, die hatte ich habe die morgens beim Frühstück gesehen im Hotel und sie hatte einen wunderschönen langen gestrickten Rock an. Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt zu der hin und sag der, dass ich diesen Rock schön finde und dass ihr das gut steht. Und sie hat sich so gefreut. Und ja. Es war also wirklich, und dann haben wir uns direkt über das Modell ausgetauscht und so, weil ich finde, das kann man sich doch sagen. Ist doch super.
Absolut. Ne? Absolut.
Einfach sagen, Mensch, du siehst und, toll aus, hast du schön gestrickt, das steht dir gut. Ja.
Und natürlich freut die sich, weil da stecken Stunden an Arbeit drin und von der Wolle. Ich finde es super und wir brechen uns da nichts ab, sondern
es ist ja inspirierend
auch. Ne? Ja.
Wie würdest du denn deinen Stil beschreiben? Ich sehe so ein hübsches Jäckchen im Hintergrund. Du musst unbedingt sagen, welches das ist, weil wir werden gefragt. Das kann ich dir versprechen. Also
ja, ich weiß schon. Also wenn ein Design von mir in eurem Newsletter kommt, dann werden die Nachrichten echt viel. Ja, das ist echt schön.
Ja, das soll sein. Ja.
Also mein Style. Also ich bin Gott sei Dank weg vom Mainstream. Das ist aber vielleicht auch meinem Alter geschuldet. Irgendwann weiß man, was einem einfach nicht steht. Und ich stehe auf klassische Basic-Teile, die vielleicht auch so eine gewisse Raffinesse haben, die ich kombinieren kann, die ich zu einem Abendanlass, aber genauso zu einem Kaffeetrinken kombinieren kann und die ich halt auch in 2-3 Jahren noch anziehe. Farben sind eine Sache, da hat ja auch irgendwann jeder so seine Farbpalette gefunden oder wie. Aber vom Style her, also ich probiere jetzt nichts aus, wo ich denke, steht mir hundertprozentig nicht. Es gibt Dinge, die gefallen mir bei anderen wirklich toll. Und ich weiß in dem Moment aber auch, für mich ist es gar nichts. Und mein Style, es gibt dieses neumodische Wort, hilf mir mal, Sophia,
Capsule Wardrobe.
Danke. Genau. Capsule Wardrobe, das ist, glaube ich, meins. Auch wenn ich erstmal googeln müssen habe, wie das heißt.
Aber guck mal, du machst es dann wahrscheinlich schon viel länger, als es diesen Begriff dafür gibt. Aber genau, das ist ja dieses, wie erklärt man das? Einfach eine Garderobe zu haben, also jetzt nicht die Garderobe, den Ständer, sondern ne, die Kleidung in der Garderobe, die sich gut kombinieren lässt untereinander. Man kann das gut austauschen, sehr zeitlos. ich finde es auch sehr schön.
So mag ich es einfach. Ja. Und ich würde mich jetzt auch nicht verbiegen wollen oder so. Ich möchte authentisch bleiben. Ich möchte es zeigen, was mir gefällt. Ich stelle das auch gern vor. Ich stelle meine Designs immer auch gern vor, weil sie mir auch gut gefallen. So, ne? Also, ja.
Hast du eine Lieblingsfaser, die du gerne verstrickst?
Ja, Kaschmir. Geht halt nicht immer so. Also das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Aber ansonsten, ich finde zum Beispiel auch ein Merino-Garn mit Seide. Mhm. Also eins meiner Lieblingsgarne ist wirklich die Safira von Pasquali, wo einfach ein Glanz dabei ist und das Ganze aber doch einen Halt hat. Ne? Also so pure Seide wäre jetzt nichts, aber ja, so weiche Garne mag ich sehr.
Ja. Und hast du eine Nadelstärke, die du bevorzugst?
Also am liebsten stricke ich wirklich so mit 3,5. Mhm. Und es ist auch ein Unterschied mit Holz- und Metallnadeln.
Oh ja, ja.
Da bin ich echt drauf gekommen, weil mein Maschenbild wurde extrem unregelmäßig und ich muss jetzt meine Hinreihen mit einer kleineren Nadel stricken als die Rückreihen, weil ich die rechten Maschen wahnsinnig locker stricke. Und aber so 3,5er ist für mich am besten. Ich habe da ein Video vor kurzem hochgeladen,
ja, wo genau,
das
Waschbild
so also wirklich krumpelig aussah. Und dann dachte ich mir, komm, es geht bestimmt nicht nur dir so. Es gibt eine Lösung. Zeig sie einfach. Und ich habe tollen Zuspruch gekriegt. Ich glaube, so einfache Dinge, die machen das Stricken einfach schöner. So.
Ja, dann arbeitest du wahrscheinlich auch mit Nadelsystemen, wo du die Spitzen austauschen kannst, ne?
Ja,
dass du eben dann Hin- und Rückreihe da so flexibel gestalten kannst. Nee, das geht ganz vielen so. Das ist, dass die Rückreihen anders, also dann fester sind oder lockerer, je nachdem, wie man das strickt. Ich habe das zum Beispiel, je dicker die Nadeln sind, desto unregelmäßiger wird das auch bei mir. Also dann muss ich auch ein bisschen gucken. 3,5 ist tatsächlich auch so eine. Mag ich auch sehr. Vierer, so und dann, ja. Aber jetzt im Sommer ist man ja doch oft dann auf kleineren Nadeln unterwegs.
Ja, und ganz ehrlich, ab 25 Grad habe ich nichts Gestricktes an. Also egal welche Faser, glaube ich. Mhm. Ich habe jetzt gerade die Linenblumen von Pasquali auf den Nadeln. Da bin ich echt mal gespannt. Es fühlt sich sehr vielversprechend an. Also ich glaube, darin schwitzt echt niemand. Außer wenn es eh so heiß ist. Da bin ich echt mal gespannt. Das fühlt sich toll an für einen Sommergarn.
Ja, auch Leinen ist, das steht noch auf meiner Liste, ne? Aber für diesen Sommer, ich würde gerne wirklich also ein 100%iges Leinengarn verstricken, weil ich das ist beim Stricken natürlich ein bisschen
holprig.
Ja, das gleitet nun mal nicht so durch die Hand wie jetzt ein Kaschmirgarn. Es ist halt eine andere Faser, aber es ist hinterher beim Tragen im Sommer, das wird ja auch mit dem Tragen weicher, ist das schon richtig toll. Mhm. Und gerade wenn die Sommer jetzt heiß sind und sowas, dann mal gucken. Mhm. Wie lässt du dich denn inspirieren?
Also tatsächlich kommen mir oft die Einfälle ganz, ganz früh morgens. Also es kann sein, ich wache auf und bin da aber gefühlt nicht mehr im Tiefschlaf und habe dann irgendeine Idee. Und dann kann es sein, ich stehe auf und skizziere mir das. Und dann kann es sein, ich gehe runter und suche in meinen Kisten, ob ich ein Garn habe, was dazu passt. Und es kann sein, dass ich dann sogar anfange, also mal eine Maschenprobe zu stricken und so. Und so ist es wirklich oft so.
Machst du dann eine Maschenprobe einfach glatt rechts nur für die Nadelstärke oder machst du schon diese Konstruktionsmaschenproben? Weißt du, was ich meine, wenn man schon mal irgendwie eine Schulterkonstruktion ausprobiert, nur an der Maschenprobe?
Also ich mache eine Maschenprobe glatt rechts, weil ich wissen will, wie das Maschenbild aussieht. Und dann überlege ich mir, welche Konstruktion passt, also ob ein Raglan passt, ob irgendwie eine andere Form passt, weil die Zunahmen und so weiter müssen ja dann auch passen, je nachdem, wie das Garn aussieht. Und manchmal verschiebt sich das dann auch. Also manchmal fange ich was an, ein Sweater, und denke mir, ich habe eine Idee zu einer Kante, ich mache ein Cardigan draus. Und weil für mich ist dann immer schön, wenn so das Muster vom Bündchen in die Blende übergeht oder in die Raglanlinien übergeht und so weiter. Das finde ich immer ganz, ganz schön, ja.
Hast du denn ein, weil wir jetzt ja auch Raglan besprochen haben, ist das eine Lieblingskonstruktion von dir, Raglan?
Ja, auch, mache ich gerne. Und es ist einfach auch, es kann jeder nachstricken, also einfach. Ich versuche schon immer auch, also meine Anleitungen sind nicht so schwer, dass es keiner schafft, sondern ich versuche schon auch, die nicht so erfahrenen Strickerinnen mit abzuholen. Es wird auch immer mal wieder ein Design von unten nach oben geben, weil ich das nun mal auch so gelernt habe und kann. Und viele, die jetzt zum Beispiel bei Covid angefangen haben zu stricken, die wissen gar nicht mehr, wie es geht. Aber es gibt halt auch wahnsinnig viele, die stricken seit 40 Jahren von unten nach oben. Und die möchten das auch nicht mehr anders sich angewöhnen. Das ist ja auch nicht so einfach, die Umstellung und so. Mhm. Du musst ja da wirklich dranbleiben und probieren und rippeln und Witter. Und dann hast du es irgendwann kapiert und dann ist es okay. Aber ich verstehe das auch, dass viele, die sagen, ich stricke seit 40 Jahren, ich möchte mir das nicht mehr anders angewöhnen. Ja, ja. Und von daher, ich versuche schon immer auch Möglichkeiten einzubauen für Leute und für Menschen, die das oder das bevorzugen.
Welches Design würdest du denn jemandem empfehlen? Ich gucke hier nach rechts, weil ich deine Ravelry-Seite auf habe. Welches Design würdest du denn zum Beispiel empfehlen für jemanden, der noch nicht so lange strickt und ein bisschen, also was Anfängertaugliches braucht?
Was Anfängertaugliches finde ich wirklich diesen Cardigan, weil oder den Caitlin Sweater eigentlich noch besser, weil du strickst ja da nur in Runden eigentlich. Hast 3-4 verkürzte Reihen drin, die könnte man zur Not auch weglassen. Das wäre auf jeden Fall was. Und anfängertauglich ist auf jeden Fall der Sansa Poncho von oben nach unten. Mit dem Zopf, mit den Raglan-Linien, die quasi verschoben sind. Das war zum Beispiel ein Zufall. Da habe ich das anprobiert. Wo die wegen den Zunahmen habe ich das anprobiert und habe die Raglan-Linien so hingemacht, wie man es kennt. Und beim Anprobieren ziehe ich mir das über den Kopf falsch rum und dann war das so eine Spitze nach unten und ich denke mir, oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann habe ich gedacht, okay, wie passiert es weiter und so? Und dann gab es den so rum. Also dann habe ich natürlich die Arme und so schon mit eingebaut, andersrum. Aber so ein Zufall passiert dann auch manchmal, ne? Und dann wird aus einem Design doch noch was anderes. Ja. Und dann wird es schöner.
Und das ist der Catlin-Cardigan da im Hintergrund.
Das ist der Catlin-Cardigan, genau.
Die kurze Version, weil ich habe gerade nämlich eben einmal aufgemacht, den kann man ja auch in lang stricken. Mhm. Das ist ja cool. Und das ist ja das Tolle, wenn du von oben nach unten strickst, ne? Dass du da natürlich mit der Länge sehr flexibel bist.
Ja, absolut.
Aber ich verstehe es, wir haben immer mal wieder, kommt eine Frage, gerade von Strickerinnen, die schon, wie du sagst, ganz, ganz lange stricken und die sagen, oh, ich habe immer von unten nach oben und so. Und das stimmt. Es wird sehr, sehr viel von oben nach unten konstruiert. Und ich persönlich mag das auch so sehr gern, weil ich so angefangen habe. Aber klar, wer das anders gelernt hat und so, das ist natürlich schwierig, sich da umzustellen.
Also bei mir, es ist absolut einfacher, natürlich. Bei mir ist so, ich versuche dann, oder bei mir ist es schon so, wenn du von unten nach oben strickst, dass du die Arme aber von oben nach unten strickst. Also ich bin kein Fan, die Arme zu stricken und hier oben dann anzunähen. Das mag ich überhaupt nicht. Da werden Maschen aufgenommen und dann wird es von unten nach oben gestrickt und abgenommen in regelmäßigen Abständen. Und dann kannst du dir die Länge auch richtig anpassen.
Ja, das finde ich auch, ja.
Weil so das wirklich in 4 Einzelteilen zu stricken und zusammennähen, da hätte ich jetzt persönlich wirklich ein bisschen Bauchweh, ob das dann anschließend stimmt. Und du kannst ja nicht einfach kürzer machen dann oder
nee,
so.
Nee, und das ist halt wirklich, also Ärmel einzunähen, finde ich, das ist so eine Millimeterarbeit, weil damit sich deine Maschen nicht verziehen und sowas, das muss halt wirklich, und nee.
Ja, meine Mama hat es früher, also ganz früher hat meine Mama das immer, die hat immer meine Sachen zusammen genäht. Weil ich kann einfach nicht nähen. Also ich habe auch keine Nähmaschine. Ich kriege einen Knopf angenäht oder so, aber ja.
Weil du nähen sagst, eine Rubrik habe ich noch für dich.
Und sonst so?
Und zwar möchte ich von dir noch wissen, weil du sagst, nähen, also nähen ist offensichtlich nicht die Antwort, aber was du gerne handarbeitstechnisch, vielleicht auch beim Stricken, irgendeine Technik, irgendwas, was du nochmal ausprobieren möchtest.
Tatsächlich, also auf was ich wahnsinnig mal Lust hätte, wenn ich Zeit hätte, wäre Makramee, also ja. So diese großen weißen oder so, also bei uns würde es jetzt reinpassen, so diese großen Wandgehänge aus Makramee, die finde ich mit so einem Bohai-Style, das finde ich wahnsinnig toll. Ja. Also das würde ich, glaube ich, wenn du mich so fragst, würde ich das, glaube ich, mal ausprobieren, ja.
Da gibt es so coole Sachen. Ja. Mhm. Also ich kann es leider auch nicht. Ich habe mir, glaube ich, mal so einen Schlüsselanhänger gemacht oder so. Aber es gibt ja wirklich diese Wandbehänge, wirklich, das sind ja richtige Kunstwerke. Oh, ich finde es auch so toll.
Und auch, weißt du, für einen Garten mit so ein bisschen Licht da noch und so. Und dann hast also das stelle ich mir wirklich toll vor. Also wenn ich mal Zeit habe, mache ich das vielleicht.
Ja, genau. Wir reden einfach, nächstes Jahr schnappe ich dich dann bei der H&H und frage, na, wollen wir mal an den Stand mit dem Makramee-Garn gehen? Weil da gibt es ja auch Stände, die Makramee-Garn schwerpunktmäßig.
Ich habe sogar welches da. Ich habe mir letztes Jahr mal bestellt und dachte, ach komm, dann hast du es da, dann kannst du aber, ja.
Ja, ich habe auch noch welches im Keller. In dieser Schublade, in der alle Schätze sind, die noch darauf warten, gehoben zu werden sozusagen. Mhm. Aber also Makramee steht noch auf der Liste, aber woran arbeitest du denn zurzeit? Also worauf dürfen wir uns freuen bei dir?
Also zurzeit ist der Syriotop im Teststrick.
Das ist das, was ich anhabe. Genau. Mhm.
Das hat ja unten, ich weiß jetzt nicht, ob ich aufstehen kann, aber ich habe das hier nochmal. Da läuft ja unten dann das Syrio-Muster mit ein.
Ah, okay.
Da gibt's den passenden Syrio-Schal. Und der ist nur aus diesem Lace-Muster. Und der ist aus dieser Farbe von der Kante. Mhm. Und ich wollte den noch in Schwarz stricken und hatte das dann da und habe gedacht, so ein Top wäre auch cool. Und dann habe ich jetzt in dem Top, glatt rechts, unten das Syrio-Muster. Und habe aus der Farbe vom Schal eben noch die I-Cord-Kanten gemacht, unten auch am Rumpf. Und dann habe ich ein Twinset.
Cool. Was hast du für einen Garn benutzt?
Das ist die Nomad von Langjans. Und das hier ist die Merino Baby von Pasquali.
Cool.
Kommt super raus.
Ja, ist auch ein sehr schönes Garn. Mhm. Toll. Und das ist gerade im Test, sagst du? Das heißt,
das ist gerade im Test, genau.
Im Laufe des Sommers wahrscheinlich wird es dann erscheinen.
Ja, also ich denke, spätestens Anfang Juli kommt es. Und dann habe ich noch ein Lieblingssweater, in meinen Augen für mich, auf den Nadeln. Da stricke ich jetzt drauf los und mache das so, wie ich, wie soll ich das sagen? Das soll ein Begleiter werden, der mich wirklich jahrelang begleitet. Also was sehr Unaufdringliches. Es ist kuschelig, also es wird oversized, es hat einen V-Ausschnitt, es wird enge Arme haben, aber einen breiten Oberkörper und es ist ein Material, was weich sein muss, also damit es schön fällt und wie so eine Umarmung dich begleitet. So ist es gedacht, genau.
Wie kommst du denn zu den Namen deiner Designs? Also weil da tun wir uns immer... Oder da merken wir, wie schwer das ist, weswegen unser Perla-Cardigan jetzt zum Beispiel Perla-Cardigan heißt, weil er aus Perla gestrickt wurde. Wo kriegst du denn deinen Namen her?
Das ist eine schöne Frage. Tatsächlich kommt die Frage immer wieder. Und es ist so, vor dem ersten Design, der Aria Polunder, wollte ich da so einen roten Faden machen. Also ich wollte gerne Designs haben, wo so einen roten Faden haben. Und dann war erst die Idee, Orte zu nehmen, an denen ich schon mal war. Es ist aber natürlich dann auch kreuz und quer. Und dann ist halt so, meine absolute Lieblingsserie, und die kann ich wirklich nicht empfehlen, ist Game of Thrones. Sehr blutrünstig, sehr brutal, aber auch sehr spannend, hat mich von Anfang an gefesselt und war so während Covid das, weil da habe ich dann auch Sky abonniert, weil irgendwie hast daheim viel ferngeguckt und da gab's es und dann habe ich mich entschieden, den Designs Namen aus Game of Thrones zu geben Und das ziehe ich durch.
Ach krass, siehst du, das? Weil die Serie habe ich nämlich nicht geguckt, deswegen bin ich da gar nicht drauf gekommen.
Ja, du brauchst es nicht gucken und bitte, es ist wirklich brutal, es ist nicht zu empfehlen, es ist keine heimelige...
keine Wohlfühlgeschichte, ne? Ja, so viel habe ich mitbekommen, dass genau, das nicht gegeben ist.
Aber es ist sehr packend für mich, also es ist wirklich, ich finde die Serie richtig, richtig gut, spannend und alles, ja. Okay. Die einzige Ausnahme war der Nasarischal, der, weil das Wellen sind und mein Mann ja mit den Wellen zu tun hat und wir da in Nasare waren, wo es die welthöchsten Wellen gibt zwischen Oktober und Februar, hat der den Namen Nasarischal gekriegt.
Ah ja, interessant. Mhm. Fahrt ihr denn nochmal an Gardasee dieses Jahr?
Ja. Ach. Ich fahre sogar mit dem Zug an den Gardasee und hoffe, das geht gut. Mein Mann ist da schon unten und ich komme nach. Genau.
Fährst du dann mit dem Nachtzug oder?
Nee, morgens 7 Uhr irgendwas geht's hier in Offenburg los nach Mannheim, München, Rovereto.
Mhm.
Also weil ich bin nicht so zugaffin. Es wird eine aufregende Kiste für mich, aber alles gut.
Also ich bin mal mit dem Nachtzug von München nach Florenz und es war mega.
Ja, das glaube ich. Also, aber es geht, der fährt ja auch durch.
Der fährt durch,
Du musst ja nicht umsteigen dann.
Nee, genau. Wir sind in München eingestiegen und morgens in Florenz aufgewacht.
Mega. Und habt ihr wirklich geschlafen?
Nee. Also, ja, man, also die... Für uns ist das dann immer, dann ist schon die Anreise so ein kleines Abenteuer sozusagen. Man schläft nicht so richtig, weil man natürlich auch ein bisschen aufgeregt ist. Aber ja, so ein bisschen wegdösen tut man schon und so. Aber ich musste immer zwischendurch mal aus dem Fenster gucken, wo sind wir jetzt eigentlich und so. Aber es hat gut geklappt. Also ich finde das cool. Also ich drücke dir die Daumen.
Danke.
Und wünsche dir da eine wunderbare Anreise sowieso schon und dann eine schöne Zeit.
Dankeschön.
Und kennst du das, wenn man mit Menschen geredet hat und dann geht man so beschwingt weiter? Ich habe das heute. Ich bin
Sophia, du bist ein Herz, ehrlich, danke.
Aber ich finde es sehr, sehr schön. Hoffe jetzt, dass mit der Aufnahme alles geklappt hat, aber freue mich einfach, dass du dir die Zeit genommen hast und hier dabei warst. Und
ich danke dir von Herzen für die Einladung und die Gelegenheit. Und ich habe es sehr, sehr, sehr genossen mit dir. Vielen, vielen Dank.
Danke dir. Und dann sehen wir uns so richtig, hoffe ich, dann nächstes Jahr bei der H&H wieder.
Spätestens, wenn ich nicht vorher nach Berlin komme.
Und genau, und sonst herzlich willkommen natürlich im Maschenfeinstudio in Berlin. Natürlich immer gerne.
Ich versuche das auch irgendwie schon zu planen oder so, aber da melde ich mich vorher auch nochmal, um zu gucken, wann eure Öffnungszeiten sind.
Genau, das wäre super, aber dann macht ihr mal ein langes Wochenende in Berlin. Ne? Kleinen
es gibt
Städte.
Schlimmeres.
Es gibt Schlimmeres, finde ich. Ne? Also ein langes Wochenende in Berlin und dann kommt ihr natürlich im Studio vorbei.
Das mache ich, ja. Machen wir. Genau.
Ich danke
vielen,
dir.
Vielen, vielen Dank, Sophia.
Einen wunderschönen Tag noch.
Alles Liebe für dich.
Ich für dich auch.
Ciao.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe heute mit einem Lächeln durch den Tag. Mit so einem ganz besonderen. Ich versuche das ja immer. Ne? Also fröhlich sein will, möchte das nicht. Aber ich glaube, heute klappt es richtig gut. Kerstin hat nämlich Dinge gesagt, die mich einfach zum Nachdenken angeregt haben und die mir eben auch dieses Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich hoffe, euch geht es ebenso und schreibt doch mal gern, was ihr so denkt und hinterlasst uns einen Kommentar. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Woche und wie immer ganz viel Spaß beim Stricken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!